D-Radio Wissen. Es ist Donnerstag. Bei D-Radio Wissen hören Sie jetzt die Redaktionskonferenz mit den Machern von Was mit Medien. Und hier sind Ihre Gastgeber, Daniel Fiene und Herr Hähler.
Selbstfinanzierung der Check, ein Jahr Crowdfunding-Plattform Krautreporter. Selbstversorgung, das Experiment. Die Sportschau berichtet nur aus Social-Media-Quellen.
Selbstgeißelung, die Prüfung. Fiene und der Pähler müssen die Snowden-Dschungelprüfung meistern. Oh, huch, das sind ja wir. Das sind unsere Themen in der Redaktionskonferenz heute am 30. Januar 2014, in der wir natürlich was mit Medien machen.
Die erste Meinung.
Die kommt heute von Stefan Niggemeier. Er hat in seinem Blog eine Kritik der Journalisten an die Online-Petition gegen Markus Lanz verfasst. Zitat: In der Art, wie die professionellen Medien über die Kritik an Lanz im Netz berichten, werden wieder die Ressentiments der richtigen Journalisten gegen die unqualifizierten Normalbürger sichtbar, die im Netz plötzlich einfach die Absetzung der Moderatoren im öffentlich-rechtlichen Fernsehen fordern dürfen und dafür sogar Aufmerksamkeit bekommen. Beides war früher Journalisten vorbehalten.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Päder.
Als ich ja die Meinung von Stefan Niggemeier zur Online-Petition gegen Markus Lanz und den Umgang der klassischen Medien mit eben dieser Petition zum ersten Mal gelesen habe, da war ich sofort geneigt zu sagen, genau, recht hat er. Die Berichterstattung der Medien in diesem Fall ist wieder einmal die typisch reflexhafte Abwehrreaktion, die wir vor allem von unseren Kollegen aus dem Printbereich nur allzu oft lesen mussten, wenn es doch um das so schreckliche Internet und die dort hausenden Wutbürger ging. Unreflektierte, verallgemeinernde Artikel, gespickt mit Vorurteilen, garniert mit einer gehörigen Portion Unverständnis und großen Spritzer Arroganz. Und dann habe ich mir aber das Ganze nochmal angesehen und dachte, Moment mal, Herr Pähler, was du da gerade denkst, ist das nicht eigentlich eine genauso reflexhafte und von Ressentiments bestimmte Meinung und eine Abwehrreaktion? Machen Herr Niggemeier und ich da nicht gleich mit genau das, was wir an so vielen Journalisten kritisieren, und sorgen wir damit nicht wieder einmal dafür, dass der Graben tiefer wird und nicht flacher? Ich habe mir vorgenommen, so nicht mehr zu denken und stärker zu reflektieren, bevor ich mir eine Meinung bilde. Denn ich habe die ewige Diskussion Journalisten versus Netz und Bürger dort einfach nur satt, Punkt aus. Und was mit Markus Lanz wird und der Petition gegen ihn und der Berichterstattung darüber, das ist mir herzlich egal.
Was ich total spannend finde, wir erleben gerade, dass international total viele Journalisten selbst gründen. Enthüllungsjournalist Glenn Greenwald zum Beispiel, haben wir in den letzten Wochen sehr häufig drüber gesprochen. Der hat den Guardian verlassen und der startet mit dem eBay-Gründer jetzt eine neue journalistische Plattform. Dann haben wir da auch zum Beispiel Tech-Urgestein Walter Mossberg und Kara Swisher. Die haben jahrelang sich einen guten Namen beim Wall Street Journal gemacht. Die haben auch gesagt, wir machen eine eigene Seite. Recode heißt die. Da verdienen sie das Geld auch mit eigenen Veranstaltungen und Kongressen. Und ähnliches hat jetzt auch Jessica Lessing gemacht. Sie hat nämlich ihr traditionelles Medium verlassen und die Business-Tech-Webseite The Information gestartet, versehen mit einer Paywall. Also da wird schon durchaus Geschäft gemacht.
Aber auch in Deutschland sehen wir, dass Journalisten sich selbstständig machen, zwar in der Regel nicht unbedingt sofort mit eigenen journalistischen Webseiten oder Produkten, aber immerhin mit Projekten, zum Beispiel mit Recherchen gibt es da Veröffentlichungen oder auch Bücher, die dann eben nicht von Medienhäusern finanziert werden, sondern von der Masse, von euch, der Crowd eben.
Ja, vor einem Jahr haben wir an dieser Stelle in unserem kleinen Kuschelmedienmagazin die Webseite Krautreporter vorgestellt. Funktioniert ähnlich wie startnext.de, konzentriert sich aber auf Medien. Schauen wir nochmal auf die Selbstbeschreibung. Dort heißt es: Entdecke und ermögliche unabhängigen Journalismus. Krautreporter ist eine neue Finanzierungsplattform für journalistische Projekte. Und jetzt machen wir mal den Kassensturz. Ist die Idee aufgegangen? Das klären wir mit dem Journalisten Sebastian Esser, dem Gründer von krautreporter.de. Hallo Sebastian.
Hallo Daniel. Hallo Herr Pähler.
Hallo.
Erstmal die gute Nachricht, die Webseite gibt's noch.
Ja.
Okay, dann können wir jetzt mal einen Haken dran machen und vielen Dank fürs Gespräch sagen.
Ja,
oder wir
natürlich.
Nein, wir machen jetzt mal den Kassensturz. Ich habe hier mal die, ich hoffe, aktuellen Zahlen, wenn die sich nicht seit heute Nachmittag wieder noch verändert haben. 3.109 Unterstützer, 3.707 Unterstützungen, 168.858 Euro finanziert, 4.110 Benutzer, 38 erfolgreiche Projekte, 3 aktive Projekte. Wie zufrieden bist du mit dieser Bilanz?
Ich bin super zufrieden. Also ja, 170.000 Euro für Journalismus, ohne dass man was zurückbekommt. Also ohne dass man sozusagen was kauft, sondern das ist einfach Geld für journalistische Projekte, das jemand übrig hatte, weil Journalismus ihnen wichtig war. Also das, ich bin super zufrieden. Es hat echt super viel Spaß gemacht. Da sind tolle Sachen entstanden. Und vielen Dank, dass ich nochmal kommen darf, um davon zu erzählen.
Ja, wir wollen aber auch ein bisschen meckern und mal sagen, warum nur 3 aktive Projekte, ist das nicht ein bisschen wenig?
Na, da kann ich ja nichts für, ne? Das sind die Kollegen, die müssen zu uns kommen und Vorschläge machen. Aber es werden ein paar neue starten in nächster Zeit. Es war aber eigentlich immer so, dass es immer so zwischen allerhöchstens 6 oder 7 Projekten gleichzeitig gelaufen sind. Und das ist natürlich gut, weil dann die Aufmerksamkeit sich nicht so sehr verteilt.
Wie viele Projekte sind denn gescheitert? Das kann man ja auf euren Statistiken da nicht ablesen.
Also ungefähr 30, zwischen 30 und 35 Prozent. Das schwankt immer so. Ich bin leider jetzt gerade nicht auf dem aktuellen Stand. Das heißt, zwischen 60 und 70 Prozent sind erfolgreich. Und das ist sehr viel mehr, als das bei anderen Crowdfunding-Plattformen. Also zum Beispiel Kickstarter ist ungefähr 50 Prozent, unter 50 Prozent. Startnext ist noch niedriger, also wir liegen da sehr gut, und meine These ist, dass Journalismus wunderbar zum Crowdfunding passt.
Und hast du vielleicht auch Gründe, warum es dann in den eher für dich weniger Fällen nicht geklappt hat?
Ah, ihr seid so richtige Journalisten, oder?
Wir also nur die fiesen
Fragen. Echt nur so, was ist schief gegangen? Warum ist es schief? Ja, nee. Es ist eigentlich immer der Grund, dass es keine Zielgruppe dafür gab oder dass diese Zielgruppe nicht davon erfahren hat, dass es einfach nicht überzeugend war. Das ist aber vollkommen okay. Also dieses Scheitern ist sozusagen, das gehört dazu. Wenn alle finanziert würden, dann würde das Ganze auch wieder nicht funktionieren, weil das hat ja auch so ein bisschen so einen Spielcharakter, ne? Und für viele Kollegen ist es dann auch eine Marktforschung, die merken, okay, das interessiert eben keiner, oder diese Idee, die ich hatte, ist eben nur, ist einfach nicht so toll, wie ich dachte. Und das ist ja dann auch ein gutes Ergebnis. Also ich würde mich freuen, wenn das nicht zu so einer Stigmatisierung führt, sondern wenn die Leute dann wiederkommen und ein zweites Projekt probieren. Das wäre so mein Traumergebnis eigentlich.
Man muss auch mal scheitern können.
Genau.
Ja, absolut. Und vor allem, wenn man Angst vorm Scheitern hat, versucht man es erst gar nicht. Und ich glaube, das führt zu der Frage, die ihr zuerst gestellt habt. Warum bewerben sich nicht mehr bei der Crowd um Finanzierung? Weil es eben oft so ein bisschen, das führt dann zu übler Nachrede, wenn man scheitert. Mhm. Und ja, so funktioniert es nicht. Ich glaube, jeder erfolgreiche Unternehmer ist mal gescheitert. Also, und wenn man Journalist ist und sich als Unternehmer versteht, was viele ja freiwillig oder unfreiwillig heutzutage tun, dann muss man scheitern, dann muss man bereit sein zu scheitern, und dann muss es eben auch okay sein zu scheitern. Zum Glück sind aber 70 Prozent nicht gescheitert, ne? Um das nur noch mal zu sagen.
Wenn ich das so höre, kann man dann sogar sagen, es ist eigentlich schwieriger, Journalisten zu überzeugen, Crowdfunding mal auszuprobieren, als es dann schwieriger ist für die Journalisten, die es ausprobieren, dann ihre Follower zu überzeugen, auch Geld zu geben.
Kann man, glaube ich, sagen, ja.
Dann lass uns aber doch nochmal, weil wir ja auch das Ganze positiv betrachten wollen, was würdest du denn sagen, wenn du auf die erfolgreichen Projekte bei euch schaust, was ja, wie wir gelernt haben, die Mehrheit der Projekte ist, haben die auch was gemein, wo man sagen kann, das ist so typisch, was ein Projekt dann auch zum Erfolg führt?
Nee, die sind sehr heterogen. Ich meine, was sie alle gemein haben, ist, dass der das Projekt vorschlägt, dass der dafür brennt und das eben auch verkauft. Ja? Also, dass er es richtig vermarktet, dass der da rausgeht und sagt, unterstützt mich, weil ich habe eine tolle Idee. Also wenn man einfach nur das hinstellt und wartet, dass das Geld auf dem Konto eintrifft, dann funktioniert es nicht. Und bei allen, die erfolgreich waren, haben die Leute das selber gepusht. Die Sache ist, Journalisten können das ja auch. Die können kommunizieren, das ist unser Job. Dafür sind wir besonders gut geeignet. Und das ist nicht zu verwechseln mit so Werbung oder PR oder so, weil es geht beim Journalismus-Crowdfunding eigentlich darum, seine Geschichte zu erzählen, seine Idee darzustellen, und dann können die Leute selbst entscheiden, ob sie es unterstützen. Also die Authentizität ist viel höher als bei Werbung. Also Werbung lügt, Journalisten erzählen Geschichten, und deswegen funktioniert das so gut.
Wenn man jetzt mal überlegt, wohin könnte es noch gehen mit Crowdfunding? Habt ihr euch oder hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, ob das nicht nur was direkt für einzelne Journalisten und eigene Projekte ist, sondern vielleicht auch für Medienhäuser, also die vielleicht sagen, wir sind jetzt nicht so uns so sicher, ob wir da jetzt viel Geld investieren wollen. Wie wäre es, wenn wir das nicht auch mal Crowdfunding-mäßig finanzieren lassen?
Also ich habe da ganz viele Ideen, die interessieren sich nur überhaupt gar nicht dafür. Also ich habe mit so ein paar Leuten geredet, die verstehen das nicht, die wollen das nicht. Also Verlage plus Crowdfunding ist bisher ein Thema, das noch sehr weit weg ist. Und ich finde es total schade, weil es ist ja nicht so, als ob die nicht wüssten, wohin mit dem Geld. Ne? Also das wird ja immer schwieriger für die. Ich glaube, wenn so ein Verlag oder auch eine Zeitung, eine journalistische Marke, eine eigene Crowdfunding-Plattform betreiben würde, dann wäre das eine super Idee. Das würde auch gut funktionieren. Nicht in jedem Fall, aber in vielen Fällen. Und darüber nachzudenken, das auszuprobieren, das hat es jetzt in einem Jahr überhaupt nicht gegeben. Und da sehe ich einfach schwarz. Also Stichwort Innovationsfähigkeit. Da sind deutsche Verlage sehr hinten dran, gerade auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern.
Was für Ideen hast du denn?
Also ich habe tatsächlich so eine sehr dicke Idee, über die ich noch nicht reden möchte.
Ach, schade.
Aber vielleicht können wir in einem Jahr nochmal reden, ob das was geworden ist, weil die Scheiterchance ist relativ hoch. Und wir werden das so Ende April wahrscheinlich hoffentlich rausposaunen. Und dann hoffe ich, dass ihr auch drüber reden werdet. Wir wollen wirklich das mal im großen Stil probieren. Und ich sammle gerade das Team und die Ideen dazu. Insofern ist es vielleicht noch ein bisschen früh. Und vielleicht wird auch nichts draus. Aber ich glaube, man muss einfach mal auch ein bisschen groß denken. Also in Holland gab es diese Seite The Correspondent, das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen. Die haben vor einem Dreivierteljahr 1 Million eingesammelt. In Holland, also ein Markt, der ein Viertel so groß ist wie unser Markt. Die haben seitdem noch ein paar tausend mehr Abonnenten gesammelt. Das ist jetzt, da gibt es eine neue Seite, die vollkommen ohne Werbung finanziert. Was natürlich auch den Journalismus verändert. Sowas gibt es in Holland, aber nicht in Deutschland. In Frankreich gibt es Mediapart, die haben 80.000 Abonnenten, die jeden Monat irgendwie 8-9 Euro bezahlen. Also diese Modelle, die gibt es, die funktionieren, aber bei uns gibt es sie nicht. Und das finde ich so ein bisschen peinlich für uns alle. Und da würde ich gerne was dran ändern. Und deswegen freue ich mich, dass ich so viele gefunden habe, die bei Krautreporter ein Projekt einfach mal ausprobiert haben.
Du hast ja vor einem Jahr, als du bei uns warst, auch schon von Ideen gesprochen, dass du gesagt hast, ja, das müssen wir mal ausprobieren, wie das überhaupt in Deutschland funktioniert. Was hast du denn jetzt so in diesem einem Jahr über Crowdfunding in Deutschland gelernt?
Ich habe erstmal gelernt, dass Crowdfunding in Deutschland super funktioniert. Also es ist nicht so, als ob wir da so total zurückhaltend wären und so, weil das ist immer so der erste Impetus, ja, dass man sagt, in Amerika geht das,
genau,
aber in Deutschland nicht. Ich habe dann die Chefin von Indiegogo getroffen, die hat gesagt, das ist Quatsch, Deutschland ist unser zweitwichtigster Markt und unsere Erfahrung ist das auch. Und die Leute sind begeisterungsfähig, die sind auch bereit, Geld auszugeben. Und ich glaube, das Missverständnis besteht darin, dass man Crowdfunding so für so eine Art Spende hält, wie es bei UNICEF oder sowas üblich ist. Aber es ist was anderes vom Charakter. Und das funktioniert sehr gut. Und zwar ja nicht nur bei Krautreporter, sondern da kommen bei den verschiedenen Plattformen, die es inzwischen in Deutschland gibt, ordentliche Summen zusammen.
Trotzdem, was glaubst du, wie lange es noch dauert, bis das Ganze, ich sag mal, ein Massenphänomen werden könnte?
Also der Crowdfunding-Markt auf der Welt ist im letzten Jahr über 5 Milliarden groß geworden. Der hat sich seit 2009 jedes Jahr verfünffacht. Das heißt, erstens, er ist schon ein Massenmarkt. Und zweitens, er wird noch sehr, sehr viel größer werden. Und wie lange das dauert, ich weiß nicht, könnt ihr es selber ausrechnen, ne? Jedes Jahr verfünffachen. Das ist schon so dieser berühmte Startup-Hockey-Stick. Das wird ganz schön abgehen. Und ich glaube nicht, dass das Modell Krautreporter oder Kickstarter genauso bleiben wird. Da wird sich viel verändern. Aber das Prinzip der Vorfinanzierung durch viele kleine Beiträge von Internet-Usern, das geht nicht mehr weg und das wird noch sehr einflussreich werden in Zukunft.
Ich kann Sie schon hören, unsere Was-mit-Medien-Hörer, die sagen, ich habe da so eine Idee, so ganz traue ich mich nicht. Ein paar grundlegende Tipps haben wir auch schon vor einem Jahr gegeben. Hast du da noch so ein paar Ergänzungen, wo du sagst, so, hey, das haben wir in diesem Jahr gelernt für einzelne Journalisten, die gesagt haben, ich möchte was starten. Hast du da so ein, zwei Motivationstipps?
Was haben wir denn vor einem Jahr besprochen? Ich kann mich nicht so
motivieren. Im Zweifelsfall wissen es auch nicht mehr, deswegen sag es ruhig sonst nochmal.
Das Wichtigste ist, dass man sich überlegt, für wen ist dieses Projekt interessant? Und zwar wäre es ein Missverständnis zu denken, dass man so in Massenmedienkategorien denkt. Also das sind wir Journalisten gewohnt, das haben wir so gelernt. Wir müssen immer ganz viele Leute erreichen. Und der Grund ist, dass man Werbung verkaufen will mit Journalismus, ne? In Wirklichkeit geht es beim Crowdfunding darum, eine sehr kleine Crowd mit Leuten, die sich für ein Thema sehr intensiv interessieren, zu erreichen und denen das auch zu erzählen. Und dann braucht man nur sowas von zwischen 50 und 150 Leuten, die einem 10 Euro geben. Dann hat man schon eigentlich eine Summe zusammen, mit der man super Journalismus machen kann. Das heißt, wenn man sich genau überlegt, wer ist die Zielgruppe, für wen mache ich das und wie erreiche ich die und wie erzähle ich ihnen diese Geschichte, dass sie relevant und interessant für sie ist, dann, also weiß nicht, dann sollen sie mal bei mir anrufen, wir reden mal drüber, aber dann klappt das auch.
Also das kann auch sowas sein, wenn jetzt Herr Päder sagt, ich wollte doch schon lange mal meine Ostwestfalen-Fibel machen. Das ist auch gar nicht so abwegig.
Nein.
Nee, ist es nicht, weil Ostwestfalen, da, also immer wenn es so eine emotionale Bindung an ein Thema gibt, ja, und sowas wie Heimatliebe, ich weiß jetzt nicht, ich stelle mir Ostwestfalen so vor, dass die total in Ostwestfalen verliebt sind, oder?
Das ist so, ja. Ich weiß zwar nicht warum, aber wir sind so.
Genau. Ja, funktioniert super. Mhm.
Aber ist es denn bei journalistischen Crowdfunding-Projekten anders vielleicht, sag ich mal, als bei anderen Crowdfunding-Projekten auch wichtig, dass man neben dem journalistischen noch Gegenleistungen definiert? Eher nicht so.
Eher nicht, nee. Also wenn man, das ist wirklich ein Lerneffekt. Also wenn man sich überlegt, was wird da vermarktet bei diesem Crowdfunding, dann ist es eigentlich nicht das Endprodukt. Also es ist nicht so, als ob die Leute unbedingt dann eine Zeitung geschickt bekommen wollen, sondern sie kaufen eine Eintrittskarte, um dabei zu sein. Das ist wie so ein Event. Was dann am Ende rauskommt und ob überhaupt das rauskommt, ist eventuell noch nicht mehr so wahnsinnig wichtig. Also wir hatten so ein paar investigative Sachen, wo gar nicht feststeht, ob das überhaupt stimmt, was wir da untersuchen wollten. Hat sich aber niemand beschwert, weil die Leute wollten einfach mal, dass der Kollege da hingeht, sich das anguckt und rausfindet, ob da was ist. Und das ist schon sozusagen unsere journalistische Leistung. Und ich glaube, das ist uns gar nicht bewusst, auch nicht den Zeitungsmachern, Magazinvertreibern. Das, was wir verkaufen, ist oft die falsche Sache, nämlich irgendwie bedrucktes Papier und die Inhalte, wie man die verpackt, sodass sie was wert sind. Da gibt es noch viel zu lernen, das habe ich zumindest das Gefühl.
Wir hatten ja auch, glaube ich, jetzt in den vergangenen Monaten zwei interessante Beispiele, zum Beispiel Jung und Naiv, die Videogeschichte von Thilo Jung. Die ging ja auch zunächst mit Crowdfunding los, da hat er sich besseres Equipment zusammengeholt und dann wurden auch andere aufmerksam, dann gab es Sponsoring von Google, jetzt Joyce hat auch ein paar Folgen abgekauft, um das bei deren Fernsehsender mit auszustrahlen. Da ist das quasi gut gelaufen. Anderes Beispiel, an das ich mich gut erinnere, was auch wie eine bunte Sau durchs Netz getrieben war, war Story TV, deine Doku. Da sollte eine große, mehrteilige Web-Doku gedreht werden über Datenschutz und da sollte auch jeder mit Geld oder mitbestimmen können, wie es auch inhaltlich weitergeht. Das ist leider gescheitert, beziehungsweise offiziell ruht das Projekt, glaube ich, gerade. Mhm. Wenn du dir die Projekte anschaust, kann man da von denen sich was abgucken, was mitnehmen von diesen beiden Projekten, die ja auch ziemlich prominent in den vergangenen Monaten auch von der Öffentlichkeit sich angeschaut worden sind?
Ja, der arme Daniel Bröckerhoff, der dieses gescheiterte Projekt gemacht hat, der muss jetzt leider immer herhalten, wenn ich über gescheiterte Projekte spreche. Und eigentlich hat er schon viel richtig gemacht, aber es gab so viele kleine Dinge, die nicht funktioniert haben. Übrigens war das kein Krautreporter-Projekt, sondern ein Start-Next-Projekt und ich hätte ihm schon ein paar Sachen anders geraten. Also wenn ihr sowas vorhabt, kommt zu mir. Was man sich überlegen muss, was ist die Geschichte? Ja, also nicht, was ist das Thema oder so. Thema Datenschutz ist interessant, aber was ist die Story? Ganz klassische journalistische Kriterien eigentlich. Also nichts wahnsinnig Neues und Digitales, sondern man muss sich überlegen, wen interessiert das eigentlich? Natürlich interessieren sich alle irgendwie ein bisschen für Datenschutz, aber man kann nicht sagen, gib mir Geld und dann überlegen wir uns zusammen, was ich jetzt mal darüber berichte. Das war so ein bisschen das Problem. Bei Thilo hat man, glaube ich, gesehen, dass man sich gar nicht wahnsinnig anstrengen muss, um sowas zu vermarkten. Wenn man schon eine Community hat, die gut finden, was man macht, dann kann man denen sagen, Leute, ich brauche eine Kamera. Habt ihr ein bisschen Geld übrig? Ihr guckt das doch sowieso ständig. Und dann machen die das auch.
Ja. Das klingt verlockend, Herr Päder.
Ja, sehr. Wir sollten das auch machen.
Also ihr seid ja öffentlich-rechtlich oder sowas, ne? Ihr dürft das wahrscheinlich nicht. Aber
wir machen ja auch so eine Art Crowdsourcing.
Ja, kann man staatlich basiert.
Nee, aber ich meine, Podcasts und Audio eignen sich wunderbar, weil da so eine sehr persönliche, emotionale Beziehung zu euren Hörern entsteht. Mhm. Und ich glaube, ihr hättet super Chancen, von denen auch ein bisschen Kohle zu bekommen.
Ach Sebastian, wir arbeiten jetzt mal weiter an der emotionalen Bindung mit unseren Hörern. Sagen herzlichen Dank, dass du uns Einblicke gegeben hast in ein Jahr krautreporter.de. Und wir gucken mal im nächsten Jahr, wie es weiterläuft mit dem Thema.
Okay, super. Dann komme ich jetzt einmal im Jahr. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Ihr hört was mit Medien bei D-Radio Wissen.
Und das sportliche Medienmagazin bei D-Radio Wissen.
Ich muss mal eben aus dem Nähkästchen plaudern und mich ein bisschen aufregen an dieser Stelle, Herr Pähler.
Okay, dann tu dir mal keinen Zwang an, mach das.
Es war irgendwann im vergangenen Jahr, es war irgendein Workshop, da saßen Redakteure aus ganz Deutschland mit am Tisch und ein Teilnehmer fragte mich, wie gut eigentlich die Quellenlage bei Twitter ist. Die überlegt nämlich in der Redaktion dpa abzubestellen, quasi Social Media statt Nachrichtenagentur, spart ja ordentlich Geld.
Ja, aber du bist ja eigentlich Social Media Fan. Was ist jetzt der Grund, warum du dich aufregst?
Ja, hör mal, also bitteschön, ja hier Nachrichtenticker abbestellen, nur mal um schnell bei Twitter abschreiben zu können. Ich finde, das geht mal gar nicht. Das kommt ja so ein bisschen auf den Einsatz von so Werkzeugen an. Ne? Also Social Media Kanäle sind am Ende Kommunikationskanäle. Das ist wie ein Telefon. Es ist so, als ob ich jetzt sage, wow, ich schicke mal unsere Reporter nicht mehr raus. Ich warte, bis ein Hörer anruft und uns ein Thema meldet. Ist günstiger. Hat mich ein bisschen aufgeregt, muss ich an dieser Stelle sagen.
Okay, Aufregung habe ich verstanden. Mhm. Aber was ich trotzdem spannend finde, ist eigentlich die Frage, die dahinter liegt. Ne? Also wie gut sind eigentlich Facebook und Twitter inzwischen? Mhm. Zum einen, ich sag mal, aus Rezipientensicht, aber eben auch aus professioneller Sicht. Und da fallen mir schon ein paar Fragen ein, über die man mal sprechen könnte. Also inwieweit helfen zum Beispiel Social Media schneller an ein Thema ranzukommen? Oder inwieweit erweitern sie eigentlich ja die eigene Redaktionsfilterbubble? Und vor allem, wer sich nur auf Social Media verlässt, verpasst er was?
Okay. Das ist eine gute Frage. Ich meine, ich muss auch sagen, selbst im Lokaljournalismus, wenn ich da Twitter erlebe, ist das sehr hilfreich. Also da haben wir schon mehrere Themen gehabt, von denen wir eher erfahren haben als über die traditionellen Wege.
Und was die anderen Punkte angeht, halte ich fest, das klären wir jetzt mit der Sportschau.
Ach was.
Ja, die haben nämlich ein sehr interessantes Experiment durchgeführt. Gerade läuft da die finale Auswertung und darüber wacht Oliver Hinz von der Sportschau. Er ist jetzt bei uns. Hallo Olli.
Hallo.
Ihr habt eine Woche geschaut, ob sich ja eine Sportredaktion aus Social-Media-Quellen sozusagen ernähren kann. Dazu habt ihr mit der Fachhochschule Köln zusammengearbeitet. Bevor wir uns jetzt gleich das Experiment nochmal näher anschauen, vielleicht mal eine grundsätzliche Frage. Werden eigentlich in Facebook und Twitter nicht nur Links zu anderen Medienberichten gepostet?
Ja, auch. Aber ist die Frage. Also verbreiten tun sich natürlich klassische Medien über diesen Kommunikationskanal auf jeden Fall. Wonach wir geguckt haben, ist, was für originäre soziale Medien kann man als Quellen nutzen. Also wie kann man quasi herausfinden, okay, wenn jemand einfach nur den Kicker, Beitrag vom Kicker teilt, ist das ein klassisches Medium, das würden wir dann nicht zählen. Aber wenn vielleicht ein Sportler selber etwas äußert, zum Beispiel eine Verletzung vor einem wichtigen Spiel und wir erfahren das darüber schneller, dann wäre das ja vielleicht eine originäre Quelle, weil der Account zertifiziert ist oder der Verein vielleicht einen Wechsel erst über Facebook bekannt gibt, alles schon passiert, bevor die Pressemeldung rausging. Also wir haben dann so einen Zeitvorsprung. Und wir haben natürlich über diesen Zeitvorsprung hinaus natürlich geguckt, was geht uns eigentlich flöten, vielleicht auch in Sportarten, wo wir gar keinen Blick drauf haben, weil wir uns die ganze Zeit nur mit Fußball beschäftigen.
Warum habt ihr denn gesagt, hey, wir müssen jetzt mal dieses Experiment starten?
Ja, genau. Also erstmal natürlich Buzzword Social Media, alle wollen das irgendwie integrieren und natürlich ist da irgendwie der Bedarf da, das erstmal zu scannen. Also wir senden natürlich ganz viel raus, wir posten alles, was wir machen, was wir dürfen. Im Internet ist es natürlich bei Sportschau ein bisschen schwierig, Bundesliga-Bilder im Internet dürfen wir leider nicht zeigen, aber viele andere Sachen und natürlich sportschau.de, eins der großen Sportportale in Deutschland. Das ist auch nicht zu vernachlässigen. Wir machen rund um die Uhr Berichterstattungen über alle möglichen Sportarten, auch Sachen, die jetzt in der klassischen Samstags-Bundesliga-Sportschau nicht vorkommen oder in der Sonntags-Sportschau. Und die Sachen verbreiten wir natürlich. Also die Distribution unserer Inhalte, das ist ein Punkt. Was uns interessiert, ist, wie können wir Social Media nutzbar machen für unsere Redaktion? Also wie können wir das quasi in unsere Arbeit implementieren? Ihr habt das eben gesagt. Agenturlastig ist man eh, man guckt da auch, man ist agenturgläubig vielleicht auch, man wartet dann und dann, wenn die Agentur das meldet, dann ist es eine Nachricht. Hm. Aber vielleicht kriegt man ja auch Sachen schon früher raus und das ist in der Tat uns öfters aufgefallen. Also ich habe es eben gesagt, der Götze-Wechsel von Dortmund zu Bayern, der wurde vom BVB zuerst über Facebook publik gemacht, also der Vollzug des Wechsels. Alle wussten, der wird wechseln und alle haben gewartet, wann wird es denn endlich bestätigt. Da hast du dann einen Zeitvorsprung von Minuten. Manchmal hat man aber auch Nachrichten, wenn ein Spieler zum Beispiel ein Bild postet, was er vielleicht nicht tun sollte, wie er vom Humpeln vom Trainingsgelände läuft, dann ist das natürlich interessant, das vorher zu wissen und wir müssen uns nicht darauf verlassen, ist zufällig ein Agenturjournalist oder einer von unseren Netzwerken da und hat das gesehen, sondern wir kriegen es vielleicht dann darüber zusätzlich mit und das zu scannen, das auf dem Schirm zu haben, quasi das Ohr auf dem Gleis zu haben, auf diesem Social-Media-Gleis und zu hören, was kommt dabei rum, das war eigentlich der Ausgangspunkt.
Okay. Das heißt also jetzt, um es mal wissenschaftlich zu sagen, dass Erkenntnisinteresse hinter eurem Experiment haben wir verstanden. Jetzt wollen wir mal noch den theoretischen Unterbau eben klären. Das habt ihr ja das Ganze zusammen durchgeführt mit Online-Journalismus-Studenten der FH Köln. Wie genau sah denn jetzt, sag ich mal, der Aufbau eures Experiments aus in der Theorie?
Ja, wir mussten natürlich, wir hatten Glück, dass im Prinzip die Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Köln auf anderen Ebenen, da gibt es halt eben Leute, die sich kennen, und dann kam es zufällig so zustande, dass die einen Schwerpunkt Social Media und Sport gesetzt haben. Und ich dachte so, hey, da klingelt bei mir was, wir reden gerade eh drüber, ob man das nicht mal auswerten könnte, kann man das eben Nachrichten, Sportnachrichten nur aus Social Media generieren. Lass uns mal zusammen überlegen. Und dann ist natürlich klar, dann hast du so ein paar Rahmenbedingungen, die Studenten dürfen, haben so und so viele Semesterwochenstunden, und das muss man dann irgendwie gucken. Dann packt man das in einen Zeitraum. Das ist dann in diesem Fall der Woche, weil wir auch natürlich eine Redaktion nachbilden wollten. Also wir wollten eine Woche lang versuchen, neben, ich sag mal, Sportschau.de Classic, also dem klassischen Nachrichtengeschäft von Sportschau.de, eine Parallelredaktion aufzubauen, die sich nur aus Social-Media-Quellen Nachrichten zieht. Und das war dann die Aufgabe der Studenten. Das heißt, die haben angefangen im Semester, dann Quellen zu definieren, was ist eigentlich eine originäre Social-Media-Quelle? Ich habe eben schon genannt, die Vereinsseiten von Facebook, die zertifizierten Accounts der Sportler. Wir haben dann auch bestimmte Blogger hinzugezogen, weil wir gesagt haben, okay, das ist so eine, jetzt setze ich mich wahrscheinlich in die Nesseln, eine Zwischenebene, da gibt es ja welche, die halt eben natürlich auch anderswo publizieren, aber vielleicht, wenn ein Jens Weinreich über irgendeinen Skandal in der Sportpolitik berichtet auf seinem Blog, dann würden wir das auch noch gelten lassen als originäre Quelle, wenn er dann das auch twittert, aber natürlich dann klassische Medien nicht. So, diese Quellendefinition haben die im Semester gemacht, und dann ging es natürlich auf diese Woche hin, wo wir dann angefangen haben, wirklich von morgens 8.30 Uhr bis abends um 23 Uhr eine Redaktion zu besetzen, immer zu zweit, und dann eben ein Redakteur von uns noch quasi als, ich sag mal, als helfende Hand.
Ach so.
Naja, ja, wir haben es ja bewusst so gemacht, dass es auch auf sportschau.de veröffentlicht wurde. Insofern liegt das natürlich auch den Qualitätskriterien, die wir an unser Online-Angebot anlegen, und konnten wir natürlich jetzt nicht so alles so, macht mal und wir gucken mal, was kommt. Wir haben da großes Vertrauen in die Studenten gesetzt, das wurde auch bestätigt, aber wir haben trotzdem gesagt, pass auf, vielleicht gibt es auch mal Fragen, wenn jemand ein Foto postet oder ein Video, was vielleicht, wo die Urheberschaft nicht ganz klar ist, dass da ein Profi halt dabei ist, der dann nochmal berät und sagt, okay, das Thema machen wir oder das Thema machen wir eben nicht.
Ja, der zumindest die Durchwahl dann ins Justiziariat weiß, so wahrscheinlich.
Nee, dann hätten wir die Woche nicht überstanden.
Das wäre noch eine interessante Frage jetzt. Du hast dir natürlich beides angeschaut, Sportschau Classic und dann die Social Media gestützte Webseite. Wo hast du dich am Ende besser informiert gefühlt? Ja, jetzt muss er Position beziehen.
Nein, erstaunlicher, also es ist ja nicht so. Also ich muss ja erstmal sagen, wir warten ja noch auf die endgültige wissenschaftliche Auswertung. Die wird jetzt gerade finalisiert und auch in eine Form gebracht, die dann präsentiert wird vor den Hierarchen. Die sind natürlich auch interessiert dran, eine schöne Präsentation zu bekommen. Um jetzt nicht zu viel vorwegzunehmen, weiß ich natürlich auch schon, was da herausgekommen ist. Und in der Tat ist es so, dass uns jetzt bei Social Media keine Themen groß durchgegangen sind. Denn die Themen verbreiten sich ja über Social Media halt einfach viel, viel schneller als über bisherige Kanäle. Insofern kriegt man natürlich auch dort ein Thema mit, was vielleicht sportschau.de dann schon vorher hatte über Agenturen. Und dann kommt es vielleicht später da in Social Media. Andersherum gab es natürlich auch Punkte, wo Social Media schneller war, wo wir schneller dort die Meldung hatten, bevor sportschau.de, dann, die sich dann in dem Fall auf eine Agentur oder einen Reporter, der an der Geschichte recherchiert, verlassen haben. Das ist aber natürlich so diese Exklusivität, die man dann vielleicht manchmal erzeugt, weil wirklich dann, in dem Fall war es Mats Hummels, der vor dem Spiel von Dortmund gegen Bayern dann eben seine Verletzung was gepostet hatte, vor dem Verein und vor allen anderen. Vielleicht hätte er auch dafür Ärger bekommen. Das ist ja so ein Lucky Punch. Das passiert ja nicht immer, jeden Tag, dass man jetzt so eine tolle, exklusive Geschichte hat. Und natürlich wird die dann auch später von den klassischen Medien aufgegriffen, wenn es sich dann bestätigt hat oder wenn es dann eben auch über Agenturen läuft. Da hat man dann so einen gewissen Zeitvorsprung. So richtig exklusive Geschichten auf der hardfaktigen Ebene haben wir da nicht bekommen, aber viel mehr drumherum, viel mehr, ich sag mal, Hintergrundgeschichten, bunte Geschichten, auch Sachen, natürlich, wenn du dann siehst, Thierry Henry bei Arsenal auf dem Trainingsplatz, das letzte Foto vor dem Champions-League-Spiel am Abend, das sind Sachen, die kriegen wir über Agenturen so gar nicht.
Die schönsten Selfies.
Sicherlich auch, aber ich finde auch, das muss man ja auch mal sagen, also Sportschau.de ist jetzt nicht kein Unterhaltungs- oder nicht als Unterhaltungsportal bekannt. Mhm. Vielleicht ist das aber auch eine Sache, die halt in Social Media gut funktioniert, weil eben natürlich diese Sportler dort aktiv sind und natürlich haben die auch ein Sendungsbewusstsein, Urlaubsfotos kommen da natürlich viel. Da muss man halt natürlich filtern, was will man nachher abbilden. Da waren wir in der Woche, dieses Experiment lief, sehr großzügig, weil wir gedacht haben, okay, lass mal laufen, lass mal sprudeln. Hinterher kommt man ja zu einer Auswertung und stellt fest, okay, das wären Themen, die würden wir eigentlich nicht abbilden. Die sind vielleicht zu bunt. Aber andere Geschichten, also ich erinnere mich, in der Woche ist eine Fußballlegende gestorben von Pauli Walter Frosch. Und den kenne ich viele, aber viele kennen die YouTube-Videos, wo der irgendwie mit einer Kippe am Schienbeinschoner irgendwie noch irgendwie auf dem Platz läuft und vergessen hat, die wegzulegen, also kettenrauchender Typ. Also da kam natürlich eine ganze Menge Reaktionen in der Woche, auch über Social Media. Ein Thema, was sonst im Agenturwesen gar nicht stattgefunden hat, außer die Meldung, dass er vielleicht gestorben ist. So, da hatte man natürlich einen originären Inhalt, der anderswo nicht stattfand.
Herr Bäder, bitte.
Ja, ich wollte nur fragen, also wir haben ja jetzt gerade schon sozusagen den Wink verstanden, dass es die wissenschaftlichen Ergebnisse noch nicht gibt. Aber trotzdem so, kannst du denn für dich sagen, ist die eine oder andere Erkenntnis, das nimmst du jetzt schon mal mit für eure Arbeiten, ich sag mal bei der normalen Sportschau, wo ihr vielleicht auch das eine oder andere vielleicht sogar verändert werden?
Ja, definitiv die Randsportarten, das sind natürlich Themen, die klassisch, wenn nicht gerade auch jemand da sehr affin ist oder wir Leute haben oder irgendein großes Event ansteht, die gehen vielleicht manchmal im Nachrichtentrubel vielleicht ein bisschen unter. Und man muss aber auch sagen, Social Media, was da kam, Fußball, Fußball, Fußball. Also das liegt natürlich daran, dass es dort die meisten Aktiven gibt, dass das irgendwie das Lieblingskind von vielen ist. Und deshalb gibt es natürlich da auch ein Fußballübergewicht, wie Andreas ja auch an anderer Stelle kritisieren. Wir haben, dass wir das in der klassischen Sportart vielleicht viel Fußball machen, was man ja gar nicht unbedingt immer so sehen muss. Aber Fußball ist sehr, sehr stark, aber die Nischensportarten auch. Zum Beispiel auch deutsche Sportler im Ausland, das fiel mir zum Beispiel auf. Natürlich, wenn du dann Basketballspieler hast, die im Prinzip in den USA sind, wie zum Beispiel Dennis Schröder bei den Atlanta Hawks, der twittert natürlich auch. Und Nowitzki natürlich auch. Das heißt, darüber kriegt man natürlich auch Sachen mit, die dann vielleicht ein Ansatzpunkt für eine Recherche sind, für eine Geschichte. Oder ne, wenn ein Sportler, ein Behindertensportler zum Beispiel, wer aktiv ist da, dann kriegt man das, wenn man denen folgt oder wenn man eine Liste hat mit diesen entsprechenden Sportarten oder auch Handball oder Basketball, Wintersport haben wir angefangen, eine Liste anzulegen, dann merkt man, das ist viel, viel weniger als beim Fußball, aber es kommen interessante Geschichten, manchmal interessante Hintergrundgeschichten, die ein Ansatzpunkt für eine Recherche sind. Das heißt, es ersetzt nicht den klassischen Job, aber es kann ein guter Impuls sein und den nutzen wir jetzt natürlich bereits für unsere Arbeit. Jenseits davon, dass wir Tweets einbetten in unsere Beiträge, dass wir das als Recherchetool nutzen.
Ich bin da sehr, sehr, sehr gespannt, zum Beispiel, was jetzt auch bei den Olympischen Spielen kommen wird, weil ich glaube, gerade zu so einem Event werden die Sportler wahrscheinlich auch bereiter sein, mal hier zu Facebooken, Twittern, was auch immer, um vielleicht einen anderen Blick hinter die Kulissen zu geben. Ich weiß nicht, was erwartest du da?
Ja, da muss man abwarten. Natürlich gibt es auch ein Interesse des DOSB und des IOC, der vielleicht der Herr über die gesendeten Nachrichten zu bleiben. Aber es gibt auch jetzt schon eine App da für Olympia, wo man die ganzen Sportler verfolgen kann. Sicherlich wird da Social Media eine Rolle spielen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist eine große, aber das ist ja Olympia sowieso immer. Also wann guckt man denn irgendwie Curling im normalen Alltag? Aber bei Olympia wird es halt geguckt oder andere Sportarten.
Ich habe das vor 4 Jahren gerne zum Einschlafen geguckt.
Siehst du? Und das ist halt natürlich immer bei Olympischen Spielen, da kommen halt eben auch diese Sportarten dann zur Geltung, die dann irgendwie vielleicht sonst nicht so. Und natürlich spielt das Social Media mäßig dann natürlich auch eine Rolle. Wir beobachten das auf jeden Fall ganz genau, was dabei rumkommt. Was im Rest des Jahres, ist ja nicht immer Olympia und ist ja auch nicht immer eine WM, da haben wir jetzt natürlich auch gemerkt, dass in der Woche, die wir jetzt untersucht haben, wirklich eine Woche im November, das war direkt am Ende der Radsportsaison, da haben wir natürlich jetzt Radsport, floss da dann nicht mehr mit ein, weil natürlich da nicht mehr so viel kam. Und so haben wir auch dann so ein bisschen im Versuchsaufbau, sag ich mal, ein paar Schwächen entdeckt, die wir irgendwie, ja, die eigentlich danach schreien, das nochmal zu wiederholen und dann vielleicht nochmal aus den Fehlern oder aus diesen kleinen Stellschrauben, die wir noch drehen müssen, zu lernen und was anders zu machen.
Gibt es Vorbehalte von Redakteuren, die sagen, oh, jetzt müssen wir so noch Social Media gucken, das taucht doch nichts, ist doch dieses Internet. Muss ja nicht in der Sportschau-Redaktion sein, aber ich glaube, wenn du mal so überlegst, was es da so theoretisch geben kann, glaubst du, dass so jemand wie du auch da irgendwie pushen muss?
Definitiv, definitiv. Ich war jetzt am Freitag beim Auftaktspiel der Bundesliga und habe mir das vor Ort auch angeguckt, wo wir Social Media auch vielleicht ins laufende Fernsehprogramm noch einbinden können, was ich glaube, was möglich ist. Wir machen das erfolgreich schon im Radio. Wir bieten Social Radio an, immer zu den Champions League-Spielen. Da gibt es eine Radio-Vollreportage, also wirklich die alte Vollreportage, 90 Minuten durchgängig wird moderiert. Und die implementieren das total und greifen Fragen, die über Social Media kommen, auf in ihre Reportage. Im Fernsehen ist das noch ein bisschen weniger. Da versuche ich natürlich zu pushen. Und überhaupt im Redaktionsalltag, ja, ich muss es sichtbar machen. Man muss auch zugeben, für jemanden, der jetzt da noch nicht so viel Berührung hat und Twitter das erste Mal sieht, das kommt vielleicht sehr technisch daher, dann sind Hashtags und Twitter-Handles da. Das ist sicherlich nicht für jedermann. Das ist mein Job, da das zu schaffen, dass die das auch nutzen. Aber viele erkennen das auf jeden Fall als Chance.
Wir fragen auch immer mal wieder gerne die Frage, wie viel Social in klassischen Medien ist denn gut? Also zum Beispiel kann ich mir gut vorstellen, wenn dann der Fußballreporter dann da so, sei die gerade so ein paar coole Tweets vorgelegt bekommt und damit rumspielt. Ich glaube, das kann ich mir vorstellen. Aber wenn dann jetzt die 10 schönsten Tweets von den Sportschau-Followern im Bildschirm eingeblendet werden, würde mich das, glaube ich, irgendwann auch stören. So, was ist da ein gutes Verhältnis, was du empfiehlst?
In erster Linie geht es ja bei einem Fußballspiel, geht es um ein Fußballspiel. Die Leute wollen Fußball gucken. Ich finde, das darf man auch nicht vergessen.
Weil die Tweets kann ich ja auf meinem Handy parallel offen haben.
Genau, da ist dann halt die Frage, gehen wir nicht direkt auf eine Second Screen, spielen wir da was aus, aber anderen Seite zu wissen, es gucken so und so viele Millionen Leute gerade das Fußballspiel und es gibt eine strittige Szene und wir fragen mal die Zuschauer auf der Second Screen, was denn eigentlich, wie sie das bewerten, war das glatt rot? Hätte nicht eine gelbe Karte gereicht? Wen muss Löw in der Halbzeit bringen? Das sind natürlich Sachen, die ich glaube, die dann auch in der Fernsehberichterstattung eine Rolle spielen können. Die Frage ist, muss das dann im Spiel sein? Unterbricht das dann nicht diesen Spielflow und den Kommentator? Vielleicht ist es da weniger gewünscht oder auch im Moment ist es weniger gewünscht, aber vielleicht auch weniger praktikabel. Aber im Nachlauf, warum kann man dann nicht im Nachlauf Herrn Löw konfrontieren und sagen, Sie haben in der Halbzeit hier XYZ gebracht, aber unsere Zuschauer sind der Meinung, den hätten sie bringen müssen und dann jeder ist ja Bundestrainer, der da zuguckt und das hat man auch, glaube ich, dann eine kritische Masse von Leuten, die dann eine Meinung haben. Wie gesagt, wir wollen ja niemanden an Pranger stellen, weil wir kennen das ja auch, ne? Jemand, der gut spielt. Oder
dafür gibt es ja heutzutage Online-Petitionen.
Dafür gibt es Online-Petitionen, ja, aber wir wissen es auch, wenn Lukas Podolski kann auch schlecht spielen und wird trotzdem positiv bewertet vom Zuschauer und manchmal sind Zuschauer auch ja, gerade gegenüber unserer Kommentatoren natürlich auch gnadenlos. Da müssen wir vorsichtig sein. Aber ich glaube, das wird kommen und das wird immer wichtiger werden. Ich glaube aber auch, du hast recht, die Dosierung ist die Frage.
Wir wollen am Ende auch nochmal Social Radio mit dir machen, denn im Vorfeld ist auch ja, getwittert worden, wie Kost Steinhagen fragt, wenn du jetzt hier bist, spoilern die dann den nächsten Spieltag?
Ja, ich kann ja jetzt die Ergebnisse des nächsten Spieltags schon...
Gerne, ein Ergebnis vielleicht?
Nee, das kann ich nicht machen. Weißt du, die Verträge mit der Wettmaffe. Nein.
Ach so.
Nein, natürlich nicht. Also ich spoilere hier keine Ergebnisse, die stehen natürlich nicht fest. Die werden sportlich auf dem Platz ausgetragen.
Der Übersteiger fragt, uns würde auch die Verkündung des richtigen Absteigers eine große Freude machen.
Es wird nicht der HSV sein.
Echt nicht? Haben sich ja schon einige drauf eingerichtet.
Aber das ist ja jede Saison so. Die sind ja irgendwann immer zur Halbzeit irgendwie auf dem 18., 16., jetzt sind sie auf dem 16. Platz. Ja. Und am Ende reicht es doch. Ich finde, der Dino soll bleiben.
Und wir twittern sie in die erste Liga weiterhin, auch in der nächsten Saison rein.
Ich glaube, an den Twitter-Followern vom HSV wird es nicht scheitern.
Nee, raute nur der HSV.
Nur der HSV. Aber schwierig ist es für den Verein.
Sagt Oliver Hinz, Redakteur bei der Sportschau. Bleibst du noch ein bisschen bei uns, um gleich Schiedsrichter bei unserem Quiz zu sein?
Ich bin gern Schiedsrichter.
Das ist toll.
Ah.
Herr Peter, freust du dich?
Nein.
Die Radiowissen hier. Alex Claire, Hummingbird. Herr Peter.
Ja, ich würde sagen, genug gequatscht. Ich möchte ein bisschen spielen.
Da bin ich sehr dafür.
Ja.
Das Aerobic, da bin ich schon sehr gespannt. Das ist ja heute unser letztes Aerobic, was wir auflösen werden. Das ist ein bisschen traurig auch.
Ja, aber auch nur ein bisschen.
Warum?
Deswegen mache ich, ja, nur so.
Was
da ist meine emotionale Bindung nicht so hoch. Die Regeln sind ganz einfach. Was ihr lösen musstet, war eine kurze Radioszene, bei der um die Ecke gedacht, ja, sich etwas Unverzichtbares im Handel und auch im Alltag ergibt. Irgendwie so ein zusammengesetzter Begriff vielleicht. Hört mal. Hört mal rein.
Company! Halt! Stillgestanden! Alle Mann nach rechts! Ein Liter Bierkrüge fassen! hochheben und jetzt uns zur Gefahr.
Ich weiß nicht, was es ist. Hast du die Auflösung?
Ja.
Erzähl.
Es war schwer. Denn gesucht war Amors. Amors-Einheit.
Mhm. Das hat man rausfinden können?
Ja, hat man. Aber es war schwer. Ich fand, also den Wortbestandteil Maß fand ich ja noch schwierig. Einfach. Aber den Wortbestandteil Einheit, das fand ich nicht so leicht.
Wir haben, glaube ich, uns gedacht, so die schweren Dinger, die hauen wir am Ende nochmal raus.
Hat es überhaupt einer lösen können?
Es haben sehr viele gelöst sogar, Herr Pähler. Nenn mir doch bitte mal eine Zahl zwischen 1 und 228.
Dann nehme ich 77.
77?
Mhm.
Das ist der Thorsten, der hat gesagt Maßeinheit. Thorsten aus Frankfurt, du kriegst unser D-Radio-Wissen-Überraschungspaket. Herzlichen Glückwunsch.
Toll.
Das ist wirklich toll. So, Herr Pähler, und jetzt bist du dran.
Oh nein.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Und ich bin froh, dass der Oliver von der Sportschau noch weiter bei uns ist. Wenigstens einer, der hier sportlich über uns wachen kann.
Wieso? Ja. Bin ich jemals unfair, unsportlich in diesem Quiz gegen dich aufgetreten?
Einige sagen so.
Ach so, verstehe.
Lass uns mal hier schnell durchgehen. Es steht ja 7-6 für dich.
Ja. Das heißt, ich führe und du liegst
zurück. Wir haben gerade noch mal 2 Minuten, Herr Pähler.
Okay, dann fangen wir an.
Okay.
Du hast ja heute angedroht, wir müssen noch in den Dschungel. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich mich schon mal fit in der Sache und dich gleich mit. Deswegen möchte ich gerne noch mal von dir wissen, die erste Staffel, der erste Dschungelkönig hier in Deutschland, wer war das eigentlich noch mal?
Der erste Dschungelkönig vor vielen, vielen Jahren.
Ja, 2004.
Das war...
Ich weiß es.
Das hilft mir jetzt aber nicht.
Ich darf nicht mitraten.
Es war auf jeden Fall ein Mann.
Das ist richtig.
Und der Mann, war das Costa Cordalis? König Costa? Der
stellst,
war
du eine, stellst du eine Frage oder Costa, gibst du eine an?
Ich glaube, es war falsch, aber ich sage jetzt einfach Costa Cordalis.
Das ist richtig.
Richtig?
Ja.
Yay! Punkt.
Mann.
Ich freue mich.
Ich notiere.
Wir haben gerade schon, 7-7. Juhu. Wir haben gerade schon kurz geklärt, Social TV. Sport ist groß dabei, der Tatort ja auch. Aber jetzt gab es von Gold Media eine Auswertung, die ganz frisch gekommen ist. Was dominierte 2013 Social TV? Welche Fernsehsendung war das?
Welche Sendung?
Mhm.
Oh.
Ja.
Bin ich da schon richtig?
Nein.
Social TV.
Social TV. Das magst du ja nicht so gerne, ne? Nee,
das war eine Show auf jeden Fall.
Ja, das ist richtig.
Ja, Musikshow.
War das eine Frage?
Nein, nur eine Antwort.
Nein.
Nein.
Es war Berlin Tag und Nacht.
Ah, ich hab's mir, blöd
kein
gesagt,
Punkt für
hab ich
Herrn
mir
Pähler
gedacht, lag mir auf der Zunge und so, tralala.
Naja.
Ich finde, ich bleib noch ein bisschen beim Dschungel. Mhm. Ich fand nämlich ganz interessant, mal statistisch, ob man hochrechnen kann, wer wohl diesmal gewinnt. Deswegen habe ich nochmal geguckt, wie viel männliche und wie viel weibliche Gewinner bzw. Gewinnerinnen hat es denn in der Vergangenheit in den letzten 7 Staffeln gegeben?
Mehr Frauen.
Ja? Das ist falsch.
Oh.
Es war nämlich genauso: Mann, Frau, Mann, Frau, Mann, Frau, Mann, Frau, Mann oder so.
Das heißt jetzt die Frau? Larissa
jetzt gewinnt? Ist jetzt wieder eine Frau. Es war immer abwechselnd. Und da es bis jetzt 7 waren, ein Mann mehr, weil es mit einem Mann angefangen hat.
Okay.
Dann wird es Larissa, oder?
Dann wird es jetzt Larissa, da gehe ich sehr von aus.
Kann ich mit leben, ehrlich gesagt.
Ja. Fragt sich wer noch.
Okay, kein Punkt für mich.
Okay.
Ey, Vicky, kennst du noch, ne? Aus dem ZDF, Nasenreim.
Hey, Vicky.
Ich finde, sie hat Ähnlichkeiten mit einem Kinderfoto Vicky von dir, was ich
Junge.
Mal gesehen habe.
Vicky ist ein Junge.
Entschuldigung. Wie alt ist Vicky?
Vicky ist 5.
Nein, ist wirklich. Also.
Ach so, seit wann es das gibt?
Ja.
Konkretisier deine Fragen halt eher. 1987. Von 1987.
Das heißt in Jahren?
Oh, rechne es doch selber aus. 23 plus nochmal 10 sind 33 plus nochmal 37.
Wiki nicht Wiki vor 87 gesehen? Ist doch.
Doch. Ach, ich weiß es nicht. Ich sage mal
eine Runde Zahl.
28, 30 Jahre.
40, Herr Pähler.
40 Jahre?
Ja.
Habe ich doch gesagt. Wann war es denn dann?
Ja, 40 Jahre. Du hast 30 gesagt. Gibt keinen Punkt, oder, Herr Schiedsrichter?
Kein Punkt.
Nein.
Na gut, okay.
Es bleibt beim 7-7. Jetzt strengt euch mal ein bisschen an.
Es heißt ja neuerdings auch nur, der Fiene zählt. Deswegen möchte ich jetzt von dir wissen, weil ja derzeit beim Dschungel Rekorde eingefahren werden, was die Zuschauerzahlen angeht. Was war denn durchschnittlich bis jetzt die erfolgreichste Staffel, gemessen an der durchschnittlichen Zuschauerzahl?
Inklusive dieser Staffel?
Nein, exklusiv. Bisher.
Dann war das die vor 3 Jahren.
Die vor 3 Jahren?
Mhm.
Das war dann die
Was geht los
siebte,
da
sechste, fünfte.
Mit Brigitte Nielsen welche ist oder welche meinst du?
Das weiß ich nicht mehr. Ich habe jetzt geraten.
Ja, das ist falsch.
Guck mal auf die Uhr, Herr Peller. Ist
ja,
falsch?
Okay. Nee. Oh, doch, du hast recht. 7,4 Millionen yeah, war der Durchschnitt.
Punkt für
das
Daniel.
War hier mit Peter Kussmark, Kati Karrenbauer, diese langweilige
Sendung. Wir müssen
Sendung
uns mal ein.
Ja, schnell.
So, Alter, wie alt ist Robbie Williams oder wird er in diesem Jahr?
50, nee, 40. 40.
Ich gebe dir den Punkt.
Danke.
Ja.
Schnell die Nachrichten.
Und wie steht's jetzt?
8-8.
Herr Peller.
Ja.
Das war das letzte Köpfespiel, das wir je gespielt haben.
Dann machen wir jetzt eine Stichfrage und die lautet, wird gleich eine Frau oder ein Mann die Nachrichten sprechen? Und ich sage eine Frau.
Eine Frau.
Die Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen. Mit Daniel Fiene und Herrn Pähler. Den Machern von Was mit Medien.
Herr Pähler.
Tidi, da sind wir wieder.
Weißt du was?
Nein.
Dass wir am Ende von unserem Köpfe-Quiz nach so vielen Folgen mit einem Gleichstand enden. Das hat mich jetzt wirklich ein bisschen beeindruckt. Hätte ich persönlich jetzt nicht gedacht.
Mich bewegt es emotional.
Wirklich?
Ja, weil ich finde es schön, dass es so ist.
Und weißt du, was noch schöner ist?
Nein.
Wir werden gleich wieder ein Live-Hörspiel machen.
Oh, das ist wirklich noch schöner.
Da freue ich mich sehr drauf. Das erlebt ihr in dieser halben Stunde hier bei D-Radio Wissen. Herr Pähler,
ja?
Rück mal das Popcorn rüber.
Was kommt denn heute?
Wetten, das läuft heute.
Yeah! Dann können wir jetzt hier auf unserem Wettsofa sitzen bleiben. Müssen wir denn auch wieder eine Medienwette einlösen?
Ja, die kam per Twitter. Daniel, Herr Pähler, wir wetten, dass ihr es nicht schafft, das Edward Snowden-Interview Geheimnis in der ARD zu lüften.
Ui, das ist aber eine harte Wette.
Ach komm, ja, lass uns das doch einfach mal versuchen zu erfüllen, oder?
Okay.
So geht das nicht. Ich muss euch in eurem Live-Hörspiel unterbrechen. Wetten, das ist out. Nur noch knapp 6 Millionen Zuschauer. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Das ist das neue Ding. Larissa hat fast 8 Millionen Zuschauer. Ich pack euch jetzt in den Dschungel.
Herr Pähler, wo sind wir? Es ist so grün, so schwül und so unübersichtlich.
Ah, meine Haare, Daniel. Das kann nur eins bedeuten. Wir sind im Mediendschungel. Und nein, wer steht da?
Es ist Frau Dr. Bobby.
Vollkommen richtig. Und ich würde sagen, herzlich willkommen. In der Realität wurde ja auch mal Zeit, dass ihr Pappnasen und Milchbubis aus eurem Kuschelstudio da rauskommt. Willkommen im Mediendschungel. Ihr müsst eure Prüfungen heute ordentlich absolvieren und ich sag euch eins. Wer einer ruft, ich mache was mit Medien. Holt mich hier raus, wer?
Herr Pähler?
Ja, was ist denn unsere Aufgabe, Frau Dr. Bobby?
Also mein Team und ich, wir haben natürlich ganz Twitter ausgewertet und was gefunden. Der ARD ist wohl ein Coup gelungen. Das erste TV-Interview mit Whistleblower Edward Snowden, seitdem er in Russland ist. Ja, nur eins. Das TV-Interview ist von vielen Zuschauern nicht auf Anhieb gefunden worden. Snowden ist wohl sehr gut im Programm vom Ersten versteckt worden.
Klar, ein Whistleblower muss sich ja auch gut verstecken.
Ja, und das haben wir bei den Pfadfindern damals in Ostwestfalen auch immer so gemacht.
Ja, uninteressant. Interessanter sind diese Top-Tweets, die uns erreicht haben. Nummer eins.
Warum kommt das Snowden-Interview so spät?
Nummer zwei.
Warum gibt es das Snowden-Interview nur auf Deutsch?
Jetzt Nummer drei.
Warum kann ich das Snowden-Interview nur innerhalb von Deutschland abrufen?
Und dann haben wir noch Nummer 4.
Wie ist nochmal die Telefonnummer von Larissa?
Ach, das ist einfach. Die rufe ich auch immer an beim Dschungelcamp. Ich schreibe mal eben die Nummer auf. So.
Herr Pähler, sehr, sehr gut. Fehlen aber noch die anderen 3 Aufgaben.
Was kommen denn eigentlich, Frau Dr. Bobby, für Gefahren auf uns zu?
Kommt mal beide mit. Kommt mal hierher.
Ja.
Schaut über die Klippe des Anstands und... Was seht ihr dort?
Da am anderen Ufer?
Nee, ich meine nicht Tim TV. Dort unten, ganz, ganz weit unten, bei RTL.
Das echte Dschungelcamp.
Ja, und da könnte euch das hier passieren.
Ich weiß es jetzt schon, die wird sich übergeben und ich habe alles umsonst gegessen.
Ich übergebe mich nicht.
Na, was war denn das eben für eine Würgerei? So, jetzt reiß dich zusammen und isst das. Das kennst du doch.
Woher kennt sie das denn?
Immer runterschlucken, du Luder.
Ihr wisst, in diesem Mediendschungel gibt es viele glitschige, schleimige, wirklich fiese, miese Kreaturen. Und denkt dran, die meisten sind aalglatt. Hütet euch vor denen. Und hinzu kommt, ihr müsst hoch hinausklettern, da wo bisher fast kein Journalist gewesen ist, in die Sphären des Investigativjournalismus. Oh. Ja, im Snowden-Interview hat Snowden selbst über seine Gefahren gesagt.
Es gibt deutliche Drohungen, aber ich schlafe sehr gut. Es gab einen Artikel in einem Online-Portal namens BuzzFeed, in dem Beamte des Pentagon und der NSA interviewt wurden. Man hat ihnen Anonymität zugesichert, damit sie sagen können, was sie wollen, und die haben dem Reporter erzählt, dass sie mich umbringen wollen. Diese Leute, und das sind Regierungsbeamte, haben gesagt, sie würden mir nur zu gerne eine Kugel in den Kopf jagen oder mich vergiften, wenn ich aus dem Supermarkt zurückkomme und dann zusehen, wie ich dann unter der Dusche sterbe.
Daniel, Herr Pähler, weil ihr es seid, ich wünsche euch viel Erfolg.
Oh, na toll. So, Daniel. Dann müssen wir wohl, ne? Lass uns mal unser erstes Snowden-Interview suchen. Wir sind ja jetzt hier gerade an der Primetime-Lichtung. Hast du Snowden schon gesehen?
Ich weiß auch nicht, wo ich gucken muss, Herr Pähler. Nix um 20.15 Uhr. Der Tatort ist leer. Komm, wir gehen mal hier weiter.
Ich mag ja diesen Teil des Dschungels. Hm. Der ist nämlich werbefrei, das finde ich gut. Und guck mal da, da kommt jetzt auch schon der Jauch. Der Snowden, der müsste doch dann davor laufen.
Einen schönen guten Abend und ein herzliches Willkommen hier live aus dem Gasometer in Berlin. Dieser junge, etwas blasse Mann, den Sie hier sehen, der ist für die einen ein absoluter Held, ein moderner Robin Hood. Für die anderen ist er schlicht ein Verräter, ein Krimineller und zu Recht für die USA ein Staatsfeind. Edward Snowden sitzt seit Monaten irgendwo in Moskau und gleich sehen Sie bei uns die wichtigsten Teile des weltweit ersten Fernsehinterviews, das dieser Mann gegeben hat. Gesprochen hat Snowden mit Hubert Seipel, einem Kollegen vom Norddeutschen Rundfunk. Was bewegt Edward Snowden, der Welt alle paar Tage neue Einzelheiten über die Abhör- und Überwachungspraxis des amerikanischen Geheimdienstes zu berichten? Uns erstmals zu beweisen, dass von der SMS über die E-Mail bis hin zum Telefon auch dem der Kanzlerin praktisch alles bei allen ausgewertet werden kann und wohl auch wird. Aber was wird aus Edward Snowden selbst und welche Konsequenzen haben seine Informationen technisch, juristisch, vor allem aber politisch? Dazu hören und sehen wir ihn jetzt selbst und außerdem freue ich mich auf diese Gäste.
Hubert Seipel, Autor des NDR. Ihm ist es gelungen, Edward Snowden zu interviewen, in Moskau, unter konspirativen Umständen. Hans-Christian Ströbele. Auch der Grünen-Abgeordnete hat Snowden getroffen, vor 3 Monaten, als einziger deutscher Politiker. Julian Reichelt, Chefreporter der Bild. Er sagt, Ströbele gehe Snowden auf den Leim, Snowden sei kein Held, er schade dem Kampf gegen den Terror. John Kornblum. 4 Jahre lang war er, zu Zeiten Bill Clintons, US-Botschafter in Deutschland. Für ihn ist Snowden ein Verräter. Und Marina Weißband. Sie hat die Piratenpartei richtig bekannt gemacht und sagt, Snowden hat der Menschheit einen riesigen Dienst erwiesen.
Herr Pähler, Piraten, ja auch alles, was man im Dschungel nicht treffen möchte und auch dieser Seipel, aber vom Snowden, ich habe alles durchsucht. Nichts gefunden. Hm. Auch vor dem Jauch nicht. Sollen wir mal weiter hochklettern?
Ja, okay. Ich nehme mich mal auf die Schultern. Komm.
Okay, warte.
Kannst du was sehen?
Hier sind ein paar Radiofrequenzen. Und schon wieder ein Interview mit Snowden-Interviewer Hubertus Seipel.
Welche Frequenz?
Müsste eins live sein.
Das ist ja dann wahrscheinlich an so einem geheimen Ort. Wissen Sie das noch, wo das war? Oder hat er dann wie bei Man in Black so ein Blitzdings und alles weg?
Nee, es war so wie in eher mittleren Tatort-Krimi. Es gibt dann, wenn Sie in Moskau sind, in einem Hotel einen Telefonanruf und dann die Zeit ausgemacht und am Schluss trifft man sich.
Wer ruft einen denn da an?
Möglicherweise er selber.
Ach so, und dann sagt er hier im Café Schmitz?
Wir wissen ja, wer wir sind zwischenzeitlich. und dann gibt es drei Worte und aus dem kann man entnehmen, wo man hingeht.
Ach so, das heißt auch über so eine Geheimsprache.
Naja, über einen Code sagen wir einfach mal.
Toll. Als ich 8 war, ich hatte so ein Y-Heft, da habe ich das mit einem Freund auch gemacht. So stelle ich mir das gerade vor.
Hat es geklappt? Ja,
wir ja haben klar. Halt
wunderbar, eine Art Geheimsprache, eine Art PIN.
Ja. Ja, den Seipel, den haben wir ja jetzt auch schon mehrfach gefunden. Mhm. Wir sind aber auch schon am Montag. Also schwing dich doch mal zur nächsten Liane. Ja. Funk da was?
Oh, WDR 2, mal hören.
Europa hat ja gesagt, tolle Geschichte.
Du, das ist schon wieder der Seipel.
Schon wieder.
Oder andere Länder viel zu feige, letztendlich ihm Asyl zu gewähren, weil sie wollten sich mit den Amerikanern nicht ansehen.
Trotz dieses Asyls in Russland, muss er sich trotzdem schützen? Muss er sich bewachen lassen, Edward Snowden? Muss er sich tagtäglich verstecken dort?
Also ohne ihn jetzt irgendwie besonders viel zu sagen, davon können Sie einfach mal ausgehen, dass er nicht ständig durch die Gegend läuft und dass er das auch nicht ohne Schutz tut.
Ja, also immer nur der Seipel. Also
ich gehe mal weiter.
Nicht. Ja, mach mal.
Da hinten ist bestimmt schon wieder der Seipel im Gespräch. Müssen wir jetzt rechts oder links?
Links.
Okay.
Ja, Mist. Der Seipel schon wieder beim Schorn.
Wir waren 7 Stunden zusammen, weil wir auch mal wieder Pausen gemacht haben zwischendurch.
Was macht man in so einer Pause?
Nein, man isst was.
Entschuldigung, ich bin nicht die Bunte und nicht die Bild, aber ich muss trotzdem fragen, was ist denn Edward Snowden in so einer Pause? Eine Leberwurststulle?
Nee, nicht unbedingt. Ich glaube, wir haben irgendwie einen Salat oder ein Stück Fisch oder was gegessen.
Hatte er denn da Angst oder während des Gesprächs oder im Vorfeld
Nein,
gesagt, hey,
da
müsste aber schon ein paar, ich habe mir ja meine Jungs aus Moskau, die müsste dann schon vor die Tür stellen.
Das läuft ein bisschen anders ab. Die stehen nicht jetzt automatisch mit verschränkten Armen, kurzem Haarschnitt und breitem Kreuz vor der Tür. Der Typ ist erstmal so unauffällig gekommen, natürlich mit Bekleidung, aber die laufen ja nicht ständig hinter ihm, sondern die sind in der Nähe im Grunde genommen und haben ihn im Blick. Denn wenn sie ständig hinter ihm laufen oder neben ihm, fällt das natürlich extrem auf.
Du, Herr Perler, wenn wir schon wieder auf 1Live hier im Dschungel, im Mediendschungel gestoßen sind, dann sind wir im Kreis gelaufen. Wir sind verloren, sollen wir unseren Rettungssatz rufen?
Nein, Daniel, also ein Herr Perler, jetzt bin ich angespannt, der gibt nicht so leicht auf. Schau mal, wir sind doch auch schon bei 23 Uhr.
Ah, guck mal, ich habe hier eine Internetseite gefunden unter diesen 3 Stufen. Soll ich die mal testen?
Aber bitte!
Folgendes steht auf der FAQ-Seite des NDR.
Warum wird nicht erst das Interview gezeigt und anschließend darüber gesprochen? Um ein möglichst großes Publikum zu erreichen, gleichzeitig aber auch eine intensive Diskussion und Einordnung nicht nur durch den Autor Hubert Seipel, sondern auch die anderen Gäste zu ermöglichen, ist die Präsentation der Kernpassagen des Interviews in der Sendung Günter Jauch um 21.45 Uhr die beste Wahl. Gleich im Anschluss an die Tagesthemen zeigt das erste dann die Langfassung des Interviews. Diese wird gleichzeitig online gestellt.
Und Herr Päder, guck mal um uns herum. Da haben wir nicht nur die Erklärung, sondern auch 2 Millionen Menschen, die mit uns sind. Die haben um 23 Uhr am Sonntagabend das Interview noch gesehen.
Toll.
Gut, Daniel und Herr Pehler, dafür verleihe ich euch einen Stern, aber ich würde sagen, weiter geht's. Die nächste Aufgabe. Warum gibt es das Interview nur auf Deutsch?
Herr Pehler, wo sind wir?
Ja, Daniel, wir sind im deutschen Internet, wir müssen uns beeilen, sonst wird es nach 7 Tagen nämlich gelöscht und wir finden nichts mehr.
Was sind das für Geräusche?
Das sind die, ich glaube, die Gremien der Rundfunkanstalten, die haben eine Sitzung. Lass uns mal leise dabei. Die dürfen wir nicht stören.
Herr Peller, wir haben ja nur 7 Tage Zeit, eine Antwort zu finden.
Ja.
Schau mal, sind wir hier bei Schneewittchen?
Wieso?
Ein Spiegel.
Was steht denn da drin?
Das Interview gab es erst nur auf Deutsch, jetzt auch in der Originalfassung. Wir lesen mal, was da steht.
Mhm.
Zumindest in einem Punkt hat der Sender am Montag auf die Kritik reagiert. In der ARD-Mediathek wurde das Video als englische Originalfassung hochgeladen. Der NDR begründete das bei Twitter mit einem großen Interesse an dem Gespräch, was allerdings vorhersehbar gewesen sein dürfte. Deshalb habe man noch einmal mit der Produktionsfirma gesprochen und sich auf die Verbreitung des Originals verständigt, teilte der NDR schriftlich mit.
Ja, guck mal, das ist doch gar nicht so schlecht. Ich hoffe, das reicht jetzt als Antwort.
Das reicht auf jeden Fall, wenigstens für den nächsten Stern. Ich würde sagen, macht so mutig weiter und kommt bitte ohne körperlichen Schaden aus dem TV-Dschungel. Das ist schwer. Eine Frage bleibt nämlich noch. Warum gab es das Interview nur in Deutschland? Und hier kommen wir in den verwirrenden Teil des Mediendschungels.
Oh, dieser Teil des Dschungels ist aber komplex. Etwas verworren. Wo sind wir?
Ich glaube, in der Welt der Produktionsgesellschaften und Tochterfirmen.
Oh,
Ja, schau doch mal ab und uns mit wieder in die FAQ auf der NDR-Seite, ob die uns da wieder weiterhilft. Das war ja vorhin ein guter Tipp.
Hör mal, was da steht.
Die Sendung Snowden exklusiv, das Interview, wird zeitgleich mit der Ausstrahlung in den Mediatheken des NDR und der ARD sowie im ARD-YouTube-Channel für 24 Monate abrufbar sein. Leider besitzt der NDR nicht die Auslandsrechte daran. Das Video kann deshalb nur in Deutschland abgerufen werden.
Das verstehe ich jetzt nicht. Der Seipel, der ist doch NDR-Journalist. Warum gibt es dann das Interview nicht einfach so?
Lass uns doch hier mal irgendwie weitersuchen.
Ich hab was.
Was ist das?
Ein Abspann.
Was steht da?
Da steht, dass das Interview eine Produktion von die Scene-Zentrum ist. Oder Science-Zentrum. Klar, dass der NDR dann ja nicht alle weltweiten Rechte hat.
Aber gibt es da an der Produktionsfirma vielleicht eine Beteiligung?
Du, das ist so schwer hier in dem Mediendschungel. Da ist es ja gar nicht rauszufinden.
Soll ich meinen Strukturbaum hochklettern?
Ja, aber sei vorsichtig. Denn der ist echt gefährlich. Jetzt mal.
Hier ist sie. Ich habe sie gefunden. Die Scene-Zentrum GmbH.
Und wo hängt die dran?
Warte mal. Du, die hängt komplett an der Studio Hamburg GmbH. Da hängt niemand anderes mit dran.
Und die Studio Hamburg GmbH?
Warte, ich kletter mal weiter. Du, die hängt komplett am NDR, also niemand anderes.
Ja, also dann komm doch mal wieder raus da aus diesem Firmengeflecht.
Moment! So,
schau
hier
mal.
Bin ich wieder.
Schau mal, was ich für einen Kommentar auf süddeutsche.de gefunden habe.
Damit ist klar, im Ausland wird diese einzigartige Snowden-Sendung zumindest offiziell erst einmal niemand zu sehen bekommen. So schrumpft das große Wort weltexklusiv ganz schnell auf deutschlandexklusiv zusammen. Und die Strahlkraft dieses Scoops verglüht in den komplexen Firmenkonstrukten und Behördenstrukturen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
Naja, dafür hatten wir Spaß hier im Dschungel, Herr Pähler.
Du Daniel, schau mal, was das hier ist.
Wie eklig, ein Wendler.
Good morning in the morning und ich habe lange darauf gewartet, aber jetzt schrei ich diesen Satz. Ich bin ein Star, lasst mich wieder rein.
Jetzt muss ich es sagen, ich mache was mit Medien, holt mich hier raus.
Herr Pähler, Daniel, was soll ich sagen? Ich bin mega enttäuscht mit medialer Leichtigkeit, ne? Hättet ihr eure Dschungelprüfung schaffen können, aber ihr habt nur 3 von 4 Sternen bekommen, da wäre mehr drin gewesen. Heißt für euch, kein Abendessen und später zu Bett. Demnächst sendet ihr nicht mehr um 18 Uhr bei D-Radio Wissen, habt euch selbst eingebrockt, sondern um 20 Uhr. Da hättet ihr euch einfach mal mehr anstrengen müssen. Lasst euch eins gesagt sein, die Medien, die sind kein Pappenspiel, ein Haifischbecken ist das.
Gut, dass da keine schleimigen Würmer in diesem Dschungel waren, in diesem Mediendschungel.
Haben wir Glück gehabt gerade in unserem Live-Hörspiel.
Aber Frau Dr. Bobby oder wie sie heißt, war wirklich streng. Lacht sie auch noch.
Ich bin immer streng, ist doch
ja,
klar.
Das wie
war
immer.
Katrin Krause, die ihr gehört habt. Danke, dass du da mitgemacht hast.
Sehr gern.
Und das Internet und die Regie, das war Susanne Basakaya. Danke, dass du auch mitgemacht hast.
Ja, auch sehr gern.
Da klatsche ich doch mal in mein Händchen.
Herr Pähler, ich habe dir gar nicht verraten, wer damit am Start ist, ne?
Nein, aber ich habe es rausgehört.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Katrin, es ist toll, dass du da bist, weil wer was mit Medien schon länger hört, auch bevor wir bei dir Radio Wissen waren, kann Katrin noch kennen, weil du ja früher mit bei uns am Start warst auch.
Ach, jetzt schmeichelst du mir.
Wie war denn das damals eigentlich? Herr Pähler und ich haben überlegt, wie haben wir eigentlich damals zum Start, als wir auch noch beim Campusradio waren, gearbeitet? Erinnerst du dich da noch dran, wie wir...
Ihr
da
wart
so
professionell, aber jung.
Ja, und heute sind wir nur noch jung. Das ist aber auch ein Kompliment. Wir waren schon professionell.
Ja,
meinst du das
ja.
ernst?
Ja, auf jeden Fall. Ich würde euch nie anlügen.
Das stimmt nicht.
Nicht. Na, aber ich meine es wirklich ernst. Es hat immer viel Spaß gemacht und ich bin heute richtig ein bisschen aufgeregt,
ja,
weil ich euch wieder höre und sehe.
Es ist ja auch irgendwie cool nochmal, wir haben, glaube ich, als wir dann hier losgelegt haben, müssen wir gleich noch einen Tweet gleich beantworten, nämlich, ob wir denn nach dem Relaunch auch mit am Start sind. Herr Pähler, magst du die Frage beantworten?
Aber sicher das. Ihr werdet es schwer haben, noch jemand anderes außer uns zu hören auf diesem Sender. Natürlich sind wir mit
rund
am Start.
Rund um die Uhr, was mit Medien gibt es dann nach dem Relaunch von D-Radio Wissen? Oder irgendwie
aber
so,
hallo?
Oder?
Ja, bestimmt. Oder noch länger.
Nee, Frau Dr. Bobby hat ja gesagt, wir müssen bald auf 20 Uhr
gehen.
Umziehen.
Aber es ist auch Primetime, ne, sag ich mal.
Ja, direkt gegen die Tagesschau.
Genau, nur wir sind länger. 1 Stunde.
Das wird super. Ich freue mich da schon sehr drauf.
Ich mich erst.
Katrin.
Ja.
Hat sich sonst noch irgendwas hier verändert?
Bei euch beiden?
Mhm.
Nein, ich habe vorhin gedacht, wenn sie mich fragen, wie es so ist und so, dann würde ich sagen, ach, schön, euch Süßen mal wieder zu hören.
Ja.
Das freut uns aber. Weißt du was?
So emotional heute.
Ja, ich bin ein bisschen emotional, aber das ist auch richtig so. Aus dem Dschungel raus, wieder in die Realität, das ist hart.
Das stimmt. Jetzt ist es gleich schon rum.
Schade.
Das ist nicht schlimm, Katrin. Komm einfach demnächst nochmal wieder. Schau nochmal vorbei, wenn wir hier was mit Medien machen. Dann nach dem großen Relaunch nach 20 Uhr. Und Susanne, du bist das beste Internet stimmenmäßig gewesen, was wir je hatten hier in Was mit Medien.
Vielen Dank.
Kommst du denn auch wieder nach dem Relaunch?
Immer gerne.
Das ist toll.
Da freuen wir uns auch.
Herr Päder, ja. Das war's. Wir hören uns nach dem Relaunch wieder und bis dann wünschen wir euch eine
mediale Zeit.